Im Kern entwickeln wir eine multimodale KI. Das ist eine KI-Form, die verschiedenste KI-Modelle miteinander verbindet. Und diese KI kann Produkte und Herstellungsprozesse auf einer physikalischen Ebene verstehen. Wie gesagt, ist eben das menschliche Wissen der zentrale Faktor, der da einfließen muss.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Business-Alltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Die deutsche Industrie verursacht jährlich um die 300 Milliarden Euro Qualitätskosten. Um diese Kosten zu reduzieren und auch dem vorherrschenden Ingenieursmangel entgegenzuwirken, hat das Startup Semrei eine multimodale KI entwickelt und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast John Achim Holzhauer, einem der Gründer von Semrei. Wir sprechen darüber, wie sie die Ingenieure im Engineering und Qualitätsmanagement unterstützen, damit sich diese wieder mehr auf ihre eigentlichen Tätigkeiten fokussieren können und wie sie mit ihrer Lösung die Qualität der Produkte steigern. Nebst automatischer Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften spielt unter anderem die Erstellung der Risikoanalyse eine Rolle. Oftmals erst am Ende erstellt eines Entwicklungsprozesses kann diese durch Semrei ohne großen Aufwand parallel zum Entwicklungsprozess durchgeführt und kontinuierlich erweitert werden. Spannend fand ich an dieser Stelle auch Johns Sicht auf die Zusammenarbeit von Mensch und KI. So, genug gespoilert, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber John, herzlich willkommen zu Business Unplugged.
Hallo lieber Johannes, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. John, deine große Leidenschaft für Unternehmertum hast du in den frühen Kinderjahren bereits oder hat bei dir in den frühen Kinderjahren bereits begonnen. Mit gerade mal 6 Jahren hast du begonnen, indische Laufenten zu züchten und diese zu vermieten an Besitzer von Gemüsegärten für die Schneckenbekämpfung. Mit 13 ging es bei dir Richtung Programmieren und mit 19 war es dann soweit mit deinem, wie du sagst, doch richtig ersten Startup, nämlich einem Portal für den Kauf von Schulbedarf, sprich ein Portal, wo die Eltern sich einfach den Schulbedarf kaufen konnten, ohne groß herumzulaufen in der Stadt oder zu recherchieren und so weiter und so fort. Du bist dann auch nach Karlsruhe zum Studieren gegangen, hast da natürlich auch nicht aufgehört, ja. Dein Antrieb war auch da vorhanden und hast diese Empfehlungsplattform Bock auf Karlsruhe mit vorangetrieben und jetzt im April 2021 dann mit deinem Mitgründer Semrei gegründet, mit dem ihr die Engineering- und Qualitätsmanagement-Prozesse mittels KI revolutionieren wollt, beziehungsweise auch schon bereits tut. Wenn du deine Karriere vom Entenzüchter hin zum Gründer von Semrei Revue passieren lässt, was hat dich eigentlich all die Jahre angetrieben, Dinge zu starten und unter anderem auch neue Unternehmen zu gründen?
Ja, danke erstmal für die Einführung. Was mich schon immer begeistert hat, war bei Unternehmertum die Freiheit, eigene Ideen umsetzen zu können und nicht an Führungskräfte gebunden zu sein, von denen man sich Sachen vorschreiben lassen muss, die man selbst vielleicht auch mit mehr Kreativität anders lösen würde. Und durch meine frühe Kindheit, wo mein Vater mich auf Baustellen mitgenommen hat oder privat am eigenen Geflügelbauernhof hat teilhaben lassen und ich da immer mitgeholfen habe, habe ich gelernt, was harte Arbeit ist und wie zäh das auch sein kann, Geld zu verdienen. Und wie man sich auch am Tag danach oder am Ende vom Tag fühlt, wenn man eben sehr hart körperlich arbeiten muss. Es war immer so ein Antrieb für mich, meinen Kopf einzusetzen, weswegen ich dann auch in der Schule ganz gute Leistungen abgeliefert habe. In meiner Grundschulbewertung, da gab es damals noch Texte, stand schon drin, dass ich in Gruppenarbeiten auch ganz gerne die Führung übernommen habe und wenn es mir mal nicht schnell genug ging, ich Antworten auch einfach reingerufen habe, weil ich einfach sehr wissbegierig und neugierig war. Und dadurch entstand auch dieses tiefe Interesse für die Umwelt um mich drumherum, wie was funktioniert, was zum Beispiel für eine Maschine, für eine Funktion hat. Und durch den Kontakt zu Landmaschinen und Baumaschinen kam ich in sehr frühe Phase meines Lebens in den Kontakt mit Mechanik, mit Mechatronik und habe da immer sehr viele Fragen gestellt und war immer sehr neugierig, wie was funktioniert. Und dadurch entstand auch dieser tiefe Antrieb, da mich weiterzubilden, was dann auch zu dem Studium geführt hat, KIT Wirtschaftsingenieurwesen, weil das eine sehr gute Kombination war aus Wirtschaft, Technik und Informatik. Und so ein treibender Faktor, den ich damals gelernt habe, also muss man, glaube ich, zu meiner Historie wissen, meine Eltern kommen aus der DDR und die sind dort im Kommunismus groß geworden, in der Planwirtschaft und hatten mit Kapitalismus nicht so viel am Hut, haben das System auch meines Erachtens nach bis spät im Alter nicht so ganz verstanden. Sie wussten, was harte Arbeit bedeutet, aber nicht, wie man das System richtig einsetzen kann. Und das war immer mein innerer Antrieb dann, um dieses kapitalistische System eben für mich zu nutzen und meine Kreativität, meinen Kopf einzusetzen und insgesamt auch über die komplette Historie hinweg das, was meine Vorfahren quasi ihr Leben lang durchgemacht haben und ihren Kindern damit ermöglicht haben, was sie meinen Eltern weitergegeben haben und meine Eltern mir ermöglicht haben, zum Besten zu nutzen und fühle da eben auch eine gewisse Verbindlichkeit hin.
Spannend, von der Historie kommend. Ich habe vorhin erwähnt, Semurai ist in den Bereichen Engineering und Qualitätsmanagement unterwegs. Das war ja nicht immer so, denn den Einstieg habt ihr rein über das Qualitätsmanagement gemacht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie bist du mit deinem Mitgründer eigentlich auf die Idee gekommen, in diesem Bereich zu gründen?
Ja, die Frage wird mir sehr häufig gestellt, weil es nicht direkt ersichtlich ist, dass das ein spannender Bereich ist und man eher aus dem Bereich kommen muss, um zu verstehen, dass dort ein großes Potenzial liegt. Ich habe vor einigen Jahren den Ralf Basler kennengelernt. Das ist ein guter Bekannter von mir. Und der war jahrelang im Bereich FMEA tätig, unter anderem für Bosch. Und hat dort eben international auch Leute zu dem Thema ausgebildet. Und der hat mit so einer Begeisterung von dieser Methodik erzählt. Das war die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Was diese Methode an sich an Potenzial beinhaltet und was sie auch an Mehrwerten dann am Ende für Engineering-Abteilungen und die Unternehmen dahinter bieten kann. Nur hat er im gleichen Atemzug auch darüber erzählt, was eben aktuell noch nicht funktioniert und wie die Markttrends aktuell sind. Und die Hauptprobleme dabei sind eigentlich, dass es auf der einen Seite menschliches Wissen ist, das eingebracht werden muss, um die Methodik zum Erfolg zu führen. Und auf der anderen Seite die Methodik klar durchgeführt werden muss. Das heißt, da steht verschiedenste Kompetenz dahinter. Im Fokus ist dabei ein FMEA-Moderator, der eben die Leute gut führen kann, die Methodik klar anwenden kann, dieses Wissen aus den Leuten rauszieht und dann die Ergebnisse in einer Software dokumentiert. Somit sind es eben die zwei Hauptfaktoren, das menschliche Wissen und die Kompetenz vom Menschen, die Software zum Beispiel auch anzuwenden, sind, um da ein erfolgreiches Ergebnis rauszubringen. Nur hat er mir eben auch erzählt, dass die Software, die aktuell am Markt verfügbar ist, sehr darauf baut, dass eben Menschen per Hand dieses Wissen eintippen und diese redundante Arbeit, was da immer wieder anfällt, sehr nervenaufreibend ist, Zeit verschlingt und Wissen bisher nicht wirklich wiederverwertet wird. Das heißt, dieses Wissen, was da in sehr teuren, zeitaufwendigen Prozessen erstellt wird, wird von Projekt zu Projekt nicht wiederverwertet, sondern meistens neu aufgebaut. Und das sind alles Tätigkeiten, die Ingenieure von ihrer Kernaufgabe der Entwicklung ableiten und denen quasi nicht die Möglichkeit geben, in der Tiefe sich auf Innovation und kreative Prozesse fokussieren zu können. Und das war ja genau dieses Thema, was ich vorhin erzählt hatte, dass mich genau diese Neugier für Innovation, für wie funktioniert etwas, immer schon angetrieben hat und ich mich da auch irgendwo wiedergefunden habe. Weil wenn ich jetzt reiner Ingenieur wäre, würde ich am liebsten die meiste Zeit nur mit Entwicklung mich beschäftigen, mit Innovation, mit Lösungen zu schaffen für aktuelle Probleme, die wir auch in unserer kompletten Gesellschaft haben, insbesondere in unserer Generation, wo ich das Gefühl habe, dass wir gerade einen großen Umschwung erleben. Und da ist es, hat es mich dann eben reinverschlagen, dafür eine Lösung zu schaffen, um Ingenieuren insgesamt mehr Freiheit zu ermöglichen und sich mit kreativen Prozessen und insbesondere auch innovativen Lösungen beschäftigen zu können und weniger Zeit damit verbringen, redundante Arbeit, Dokumentation, Anforderungserfüllung, in verschiedenster Form sich damit beschäftigen zu müssen.
Vielleicht für alle ZuhörerInnen, die nicht wissen, was die FMEA-Methode ist, es geht darum, das heißt Produkte oder Prozesse vorab, sage ich mal, potenzielle Risiken zu identifizieren und auch Gegenmaßnahmen zu definieren, um da entsprechend gegenzuwirken. Und das kostet natürlich viel Zeit und wie du schon sagst, ist auch sehr viel Erfahrungswissen drinnen aus den vorhergegangenen Entwicklungsprojekten und so weiter und so fort. Jetzt muss ich ganz einfach mal nochmal nachfragen, eine Sache, die mich interessiert, weil ich hatte es erst gestern in meiner Vorlesung bei meinen Studentinnen, ich habe ihnen über die Zehnerregel erzählt. Die Erfahrung, habt ihr da auch gemacht, dass die auch noch immer aktuell ist oder ist die schon obsolet? Ist das aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die es am Markt gibt, nicht mehr aktuell, die Zehnerregel? Wie schaut's da aus?
Ich würde sogar behaupten, dass die Zehnerregel aktuell wichtiger denn je ist, weil wir auf der einen Seite verschiedenste Trends dazu haben, was die Tätigkeit von einem Ingenieur immer komplexer und arbeitslastiger macht. Produkte werden komplexer, wenn man sich mal überlegt, wie schnell sich das Handy entwickelt hat, von 2004, 2008 irgendwann bis jetzt, von einem einfachen Nokia-Handy bis jetzt zu einem iPhone, was unfassbar viel Elektronik auch auf Nano-Ebene mit drin hat. Auf der anderen Seite, während die Produkte komplexer werden, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos, gibt es sehr viel Regulatorik dazu. Das heißt, da müssen sehr viele verschiedene Anforderungen seitens der Regierung erfüllt werden. Da sind manche Regierungen ein bisschen restriktiver als andere, global gesehen, was aber Sicherheitsdenken hinten dran hat. Und aufgrund dessen entsteht insgesamt auch globaler Wettbewerbsdruck. Das heißt, Unternehmen müssen so schnell wie möglich Innovation voranbringen, müssen neue innovative Produkte auf den Markt bringen und haben deswegen kürzere Entwicklungszeiten. Und auf der anderen Seite ist der Punkt, dass man diese komplexen Produkte so hochqualitativ wie möglich auf den Markt bringen muss. Das heißt, es muss sehr hohe Qualität sein, es muss zu geringen Kosten produziert werden und möglichst in einem kurzen Zeitraum. Also während auf der einen Seite die Produkte komplexer werden, immer mehr Arbeit dadurch entsteht für die Ingenieure, die parallel quasi zum normalen Entwicklungsprozess anfällt, ist eben das Problem, dass die 10er-Regel dadurch mehr an Relevanz gewinnt. Das heißt, die Produkte und die Investition in diese Produkte, die irgendwann fertig entwickelt werden und zum Markt rausgehen, haben ein höheres Kostenrisiko. Und deswegen ist es essentiell, dass man schon in der Entwicklung weiß, welche Fehlerpotenziale passieren können, wie wahrscheinlich die sind und wie man die vermeiden kann, also welche Maßnahmen man angreifen kann. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Die FMEA ist eine davon, um diese Fehlerpotenziale zu identifizieren und Maßnahmen dafür abzuleiten, um das eben zu vermeiden. Nur, wie gesagt, ist eben das menschliche Wissen der zentrale Faktor, der da einfließen muss. Und auf der anderen Seite die Kompetenz in Seiten Software, Bedienung, Moderation durch diese Methodik, um da eben zu einem sehr guten Ergebnis auch zu kommen. Und deswegen ist die 10er-Regel relevanter denn je, weil die aktuelle Arbeitslast und auf der anderen Seite die Menschen, die die Arbeit erbringen müssen, zwei Punkte sind. Die dritte Marktdynamik dabei ist, wir haben eine überalternde Gesellschaft. Wir haben eine umgekehrte Dreiecksform. Es gibt einen Altersdurchschnitt von 52 im Ingenieursbereich. Es gibt sehr viele Leute, die aktuell kurz vorm Renteneintritt stehen. Und aktuell fehlen bereits 170.000 Ingenieure am Markt in Deutschland alleine. Und 700.000 weitere gehen in den nächsten 5 Jahren in Rente. Das heißt, es ist eine sehr große Lücke, die da klafft. Und ich glaube, pro Jahr kommen vielleicht 80.000, 90.000 Ingenieure aus der Uni nach. Nur die haben dieses Wissen nicht, was sich die anderen Ingenieure, die schon ein bisschen erfahrener sind, über Jahrzehnte aufgebaut haben. Das heißt, die Prozesse werden komplexer, die Produkte werden komplexer. Es gibt dadurch mehr Arbeitslast. Aber es gibt wenig Leute, die diese Arbeit abfangen können. Und mit weniger Leuten kann man diese Arbeitslast einfach nicht mehr stemmen.
Jetzt sind wir direkt eigentlich, hast einfach die Brücke perfekt gelegt. Wir sind jetzt direkt dort, wo ich eigentlich hin wollte danach. Was macht ihr denn jetzt dann mit Semurai, um genau diese Themen, die du jetzt auch nochmal ausgeführt hast? Wir haben über die 10er-Regel, über die Kosten, die sich ja im 10er-Faktor pro Schritt erhöhen, gesprochen. Wir haben über das Wissen und die alternde Gesellschaft gesprochen und die Technologien und die Software und so weiter und so fort. Was macht ihr, wie schaut euer Leistungsportfolio konkret aus bei Semurai?
Genau, danke für die Frage. Was wir jetzt konkret tun, ist, hat sich auch über die letzten 3 Jahre eben entwickelt. Also als wir uns im April 2021 kennengelernt haben, haben wir uns auf das Fehlermanagement in der Baubranche fokussiert, weil wir dort ein großes Potenzial dafür gesehen haben, aber in den Gesprächen gemerkt haben, es braucht einen gewissen Digitalisierungsgrad, um diese Technologie zu bauen, die wir vorhaben. Es braucht aber auf der anderen Seite auch Unternehmen und eine gewisse Unternehmensgröße, um überhaupt lernen zu können aus vergangenen Projekten und vergangenen Erfahrungen. Und der Markt in der Baubranche und die Unterteilung in die Unternehmen war einfach viel zu heterogen. Das heißt, die konnten von Projekt zu Projekt nicht wirklich lernen, weil es nicht diese etablierten und gestreamlineten Prozesse wie beispielsweise im Automotive und anderen produzierenden Bereichen gibt. Deswegen haben wir dann den Switch gemacht zum eher produzierenden Industriegewerbe, heißt primär Automotive, und dann hat sich da der Komponentenhersteller und der Maschinenbauer noch hinten angestellt, und mittlerweile sind wir auch im Medizintechnikbereich. Und was wir jetzt konkret tun, ist, wir haben uns insgesamt den gesamten Prozess der Entwicklung angeschaut und überlegt, wie Ingenieure aktuell arbeiten und wie sie zukunftsfähig gemacht werden können. Und im Kern entwickeln wir eine multimodale KI. Das ist eine KI-Form, die verschiedenste KI-Modelle miteinander verbindet. Und Diese KI kann Produkte und Herstellungsprozesse auf einer physikalischen Ebene verstehen. Das heißt, sie versteht auf der einen Seite Funktionsgestaltzusammenhänge, auf der anderen Seite Ursache-Wirkungszusammenhänge und kann dadurch eben verschiedenste Unterlagen auf der einen Seite verarbeiten. Aktuell sind das primär Textdaten. Wir sind an Modellen dran, um Bilddaten und numerische Daten noch zu verarbeiten. Und aus diesen Textdaten extrahiert die KI verschiedenste Entitäten und Zusammenhänge. Und was wir jetzt uns angeschaut haben, war, wie baut sich ein Ingenieur eigentlich diese Erfahrung auf? Und zu Beginn durchläuft er ein Studium. Deswegen lernen wir der KI Grundlagen des Ingenieurswesens aus verschiedensten Bereichen. Und dann unternehmensspezifisch wird die KI eben auf die Unternehmen zugeschnitten. Das heißt, die KI lernt, welche Produkte stellt das Unternehmen her, welche Prozesse hat das Unternehmen, wie sind diese Prozesse ausgelegt, was können die Produkte, was haben die für Eigenschaften. Und auf Basis dessen kann die KI eben den Ingenieuren dabei helfen, die verschiedensten Tätigkeiten entlang vom Entwicklungsprozess zu unterstützen und da die Arbeit abzunehmen. Und auf der anderen Seite ist die Service-Seite. Und die Service-Seite wird von uns jetzt aktuell auf Basis von bestimmten Kernprozessen immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie arbeitet ein Ingenieur? Und im Kern ist das eigentlich Informationsmanagement. Und ein Mensch tendiert dazu, verschiedenste Prozesse, die er anders wahrnimmt, unterschiedlich zu bezeichnen. Zum Beispiel im Ingenieursbereich ist das nochmal sehr spezifisch, gibt es verschiedenste Prozesse, wie zum Beispiel das Anforderungsmanagement oder eine Risikoanalyse. Und wenn man das jetzt mal auf den Alltag überträgt, gibt zum Beispiel den Prozess, dass man in einer Pizzeria sitzt und sich den Belag auf den verschiedenen Pizzen anschaut und die miteinander vergleicht und dann am Ende im Kopf einen gewissen Wert zuordnet, welche Pizza man denn jetzt am besten einordnet, welche man präferiert. Und um so dann quasi zu einem Ergebnis zu kommen, für welche Pizza man sich entscheiden möchte. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel den Prozess, dass man sich verschiedene Autos anschaut und da die Spezifikation, also wie viel PS hat das Fahrzeug, bei wie viel km/h ist das Fahrzeug abgeriegelt, wie viel Sitze hat das Fahrzeug, wie viel Kofferraumvolumen, was auch immer. Und an sich ist es aber quasi fast der gleiche Prozess. Es geht darum, Informationen zu vergleichen und am Ende zu bewerten und für sich zu einem Ergebnis zu kommen, was man präferiert. Und für eine KI ist das aber völlig egal, was da für Informationen am Anfang reingehen. Es geht nur darum, dass sie weiß, wie sie diese Informationen zu verarbeiten hat und was der gewünschte Output ist. Und dadurch bauen wir jetzt eine Service-Seite auf. Auf dieser Service-Seite haben wir aktuell sehr viel mit Automotive OEMs zu tun, bei denen es eben primär darum geht, zum Beispiel die Qualität von Lastenheften sicherzustellen. Dann geht es darum, neue Lastenhefte zu erstellen. Und das Ziel für die OEMs ist, dass der Entwicklungsprozess so kurz wie möglich ist. Deswegen muss man eben auch diese Änderungsprozesse vermeiden, weil das die Zeit verlängert. Auf der anderen Seite, was wir Zulieferern bieten, ist das Anlernen vom internen Produktportfolio oder den vergangenen Projekterfahrungen, sodass die KI wie ein Mitarbeiter den Ingenieur dabei unterstützen kann, eingehende Kundenanfragen automatisch beantworten zu können. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Prozess des Risikomanagements. Das Risiko muss entlang von diesem Entwicklungsprozess dauerhaft überwacht werden. Aktuell ist es so, dass aufgrund von Zeit die Risikoanalysen meistens am Ende vom Entwicklungsprozess stattfinden und dann auf einmal identifiziert wird, dass bestimmte Anforderungen noch gar nicht erfüllt sind oder dass es gewisse Risiken gibt, die wirklich dramatisch sein können und zu sehr hohen also Fehlerkosten führen können. Und ja, das war mit eins der Faktoren, was der Ralf uns auch mitgegeben hat. Die Risikoanalyse wird viel zu spät gemacht. Und das hat was damit zu tun, dass dieses menschliche Wissen damit einfließen muss, dass die Kompetenz mit einfließen muss, diese Ergebnisse überhaupt erreichen zu können. Und der Punkt dabei ist, wo wir jetzt schrittweise hinkommen wollen, ist, dass man eine Risikoanalyse parallel zum Entwicklungsprozess mitlaufen lässt, sodass man quasi automatisch die neuen Informationen, die von Ingenieuren im Entwicklungsprozess generiert werden, die in die Risikoanalyse mit einfließen und die KI dann parallel durch das Verständnis von Ursache-Wirkungsprinzipien und dem Anlernen von verschiedenster Methodik versteht, wie man dieses Risiko einzuschätzen hat, wie sich das Risiko entwickelt. Auch zum Beispiel bei Entscheidungen in der Entwicklung gewisse Entscheidungsgrundlagen schaffen kann, welche Wege man jetzt an einem gewissen Punkt gehen kann und welche Auswirkungen diese Entscheidungen dann auch haben werden und wie man diesem Risiko, was da entsteht, begegnen kann, sodass am Ende robustere Produkte bei rauskommen, die weniger Ausfallraten haben und dadurch insgesamt auch weniger Fehlerkosten verursachen. Weil aktuell ist es auch ein Hauptproblem. Die deutsche Industrie verliert 500.000 € pro Minute. Das sind 300 Milliarden Euro jedes Jahr an Qualitätskosten.
Okay. Ja, das ist eine ziemlich hohe Zahl und ich würde das jetzt gerne nochmal, das, was du jetzt sehr ausführlich dargestellt hast, was ihr macht, versuchen, ob wir das nochmal ganz einfach ein Bild schaffen können für die ZuhörerInnen, damit sie sich das nochmal vorstellen können. Also ich habe jetzt im Prinzip zu den OEM, den Lieferanten und die Risikoanalyse. Die Risikoanalyse ist ja sowohl beim OEM als auch beim Lieferanten, die parallel läuft. Wie darf man sich das jetzt vorstellen? Was macht der OEM? Sagt er, ich möchte ein Produkt haben, das vier Räder hat, ein Lenkrad hat und so weiter und so fort? Oder hat er schon den ersten Wurf einer CAD-Zeichnung, die er dann in euer System einspeist und bekommt dann, sag ich mal, ja, ein Lastenheft ausgespuckt oder auch die ersten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese Risikoanalyse, dann irgendwie so eine FMEA, so den ersten Wurf von dem, was das System bis zu diesem Zeitpunkt jetzt weiß. Kann man sich das ungefähr so vorstellen? Also ich gebe dir eine CAD-Datei und das Lastenheft kommt raus oder ist das zu einfach gezeichnet, dieses Bild von mir?
Das ist aktuell noch zu einfach. Wir haben ja aktuell noch die Thematik, dass KI an sich noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, es gibt noch keine generelle künstliche Intelligenz, wo jetzt viele Bestrebungen dazu sind, das zu entwickeln. Aber aktuell ist das noch nicht der Stand. Es gibt viele KI-Algorithmen, die jetzt sehr schnell entwickelt werden konnten. Aber die Forschung an KI geht schon in die 1960er Jahre zurück. Da wurden erste Algorithmen entwickelt, um zum Beispiel über heuristische Suchen bestimmte Informationen in einer gewissen Geschwindigkeit zu bekommen. Dann in 1980er, 90ern wurde an Expertensystemen und wissensbasierten Systemen auch viel gearbeitet. Und jetzt kam dieser neue KI-Boom erst zustande seit ein paar Jahren. Weil, und da liegen ein paar Marktdynamiken auch hinten dran, sogenannte Moore's Law sagt aus, dass die Anzahl der Transistoren auf einer Platine sich alle 2 Jahre verdoppeln. Und parallel dazu gibt es eben den Trend, dass sich der Preis für diese Platine alle 2 Jahre halbiert. Das heißt, es ist mittlerweile möglich, sehr große Datenmengen innerhalb von einem gewissen Investment, was man da auch in diese Technologie, in diese Hardware investieren muss, überhaupt erstmal verarbeiten konnte. Deswegen ist es heute möglich, sehr große Datensätze zu verarbeiten und sehr komplexe und große KI-Algorithmen überhaupt auch erst anzutrainieren. Und auf Basis dessen war es jetzt auch erst möglich, für uns diese Grundlagen dafür zu schaffen. Und aktuell bewegen wir uns eben nur auf der Textebene. Die Textebene ist auch so wie gesagt, einer der Hauptpunkte von Informationsverarbeitung, weil für den Menschen gibt es verschiedenste Formen, wie man Informationen darstellen kann. Aber Textebene ist so die Hauptform, in der Informationen gespeichert, transferiert von einer Person zur anderen, übertragen werden und mit denen gearbeitet wird. Dann gibt es natürlich grafische Informationen, wie zum Beispiel aus Zeichnungen, aus CAD-Modellen, wo auch in CAD-Modellen zum Beispiel die Geometrien hinterlegt sein können. Aber das sind alles Informationen, die wir aktuell noch nicht angehen. Wir haben Modelle, mit denen wir daran arbeiten, diese Informationen zu verarbeiten, Informationen zu extrahieren und Zusammenhänge herzustellen. Aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Wir fokussieren uns jetzt eben aktuell auf die Prozesse, die entlang von der Entwicklung geschehen, bei denen ein Ingenieur sein eigenes Wissen mit einbringen müsste oder bestimmte Software bedienen muss, und um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Wie man sich das aber jetzt insgesamt da verstehen kann, was wir tun, ist, glaube ich, Jarvis von Iron Man eine ganz spannende Geschichte, die, glaube ich, das ganz, ganz gut zusammenfasst, wo wir hinwollen. Da gibt es eine künstliche Intelligenz, die Tony Stark dabei unterstützt, Produkte zu entwickeln. Sieht man ihn, glaube ich, ich meine, das ist Teil 1, in seine Garage setzen, wo er irgendein neues Teil entwickelt. Und die KI ihn einfach dabei unterstützt, das zu bauen. Und ich glaube, sogar einem Hologramm dann noch. Ja. Also super spannend und auch gibt, glaube ich, eine gute Vision, wo das mal hingehen kann. Ich glaube, später hat er das sogar im Anzug eingebaut. Also dass KI auch irgendwann auf die Hardware-Ebene mitkommt, dass zum Beispiel eine Anlage eine KI besitzt und die KI die Anlage mit Teil überwacht. Aber das spielt auch alles mit auf die Ebene, wie arbeitet denn ein Mensch, wie arbeitet eine KI und wie arbeitet ein Mensch mit einer KI. Da muss man sich auch mal anschauen, bei selbstfahrenden Autos gibt es da eine ganz gute Unterteilung mit den 5 Stufen und den 5 Leveln quasi, wie man sich das vorstellen kann, wie Mensch und eine KI auch zusammenarbeiten. Also dass es eben am Anfang das noch nicht gibt und dann stufenweise die Fähigkeiten der KI besser werden, irgendwann auch besser als die vom Menschen und den Menschen bei der eigentlichen Tätigkeit unterstützt, sodass der Mensch mehr Freiräume bekommt, um beim Ingenieur zum Beispiel sich mehr mit kreativen Prozessen dann beschäftigen zu können.
Okay, ich habe also jetzt verstanden, Jarvis ist die Vision, dorthin soll es gehen, dass ich sage, ich möchte dieses und jenes Gerät haben, keine Ahnung, und die KI spuckt mir ein erstes CAD-Modell aus mit allen Funktionen und so weiter und so fort. Ihr seid aktuell da, dass ihr sagt, okay, wir speisen Text ein, ich sage es jetzt mal so, und es hilft jetzt bei der Dokumentenerstellung, mehr oder minder. Bei den Lieferanten ist es ja so, dass die Anfragen kriegen für irgendwelche Produkte und ihr da die interne Datenbasis mit abgleicht, können wir das produzieren, wie groß ist das Risiko und so weiter und so fort, wenn ich das verstanden habe, sprich, da würdet ihr das Lastenheft kriegen. Die checken die internen Prozesse, Möglichkeiten, erstellen dann gegebenenfalls das Pflichtenheft. Das ist ja auch was die KI kann und so weiter. Wie geht's dir da eigentlich vor, wenn zum Beispiel steht, okay, gut, in unserem aktuellen Produktportfolio ist es nicht machbar, aber auch mit unseren aktuellen Technologien nicht, aber wir bräuchten vielleicht eine andere Technologie. Wird das dann quasi auch als Vorschlag ausgegeben, zu sagen, okay, gut, könnten wir aktuell jetzt nicht produzieren und anbieten, aber wenn wir investieren in Technologie XY, dann könnten wir das auch anbieten. Ist das auch möglich bei eurer Lösung?
Genau, also das ist ein Thema, womit wir uns eben jetzt auch beschäftigt haben. Wir haben über die letzten 3 Jahre jetzt fast, über 700 Features gesammelt, die wir von Leuten aus der Industrie als Input bekommen haben oder teilweise als Problem, und wir haben uns dazu Gedanken gemacht, was man denn da machen könnte, und wir haben uns überlegt, was bei diesen Features eben an Lösungen rauskommt und was auch den größten Mehrwert für die Industrie schafft. Und da kamen wir eben darauf, dass die aktuellen Prozesse darauf ausgelegt sind, dass das halt ein Mensch macht, aber jetzt schrittweise eben dadurch, dass es mir Arbeitslast erzeugt, durch die Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz, im Aufwand deutlich reduziert werden kann. Und durch diese enge Kommunikation haben wir eben sehr viele Features identifiziert und mit unseren aktuellen Kunden priorisieren wir die jetzt quasi und fokussieren uns auf ein paar Punkte. Und wie gesagt, das, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass da natürlich sehr viel neuer Input auch die ganze Zeit kommt. Und wir auch einiges davon dann schon abdecken können, dadurch, dass es halt meistens Prozesse sind, die auf Informationsverarbeitung basieren, aber diese anderen Datenformate ultra spannend sind. Dadurch, dass wir selber aber nur bedingt Ressourcen haben, müssen wir uns auf die Themen fokussieren, die aktuell in einem relativ absehbaren Zeitraum auch Umsatz erzeugen. Dadurch, dass wir das Unternehmen auch zum Großteil bisher gebootstrapped haben, ist da eben der Fokus darauf, die Themen und die Lösungen zu schaffen, die Umsatz generieren. Wir werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres eine neue Finanzierungsrunde fahren, um da eben mehr Geld auch einzusammeln und auch Ressourcen für die Weiterentwicklung zu bekommen. Sei es Humankapital oder eben auch an Investment in Hardware, was auch im KI-Bereich ultra wichtig ist. Aber wo wir uns jetzt nicht drauf fokussieren können, ist in ein Rennen einzusteigen mit Playern aus den USA oder auch Deutschland, die mit hunderten Millionen oder Milliarden an Kapital ausgestattet sind, weil dieses Rennen einfach nicht gewonnen werden kann, wenn man die Ressourcen nicht hat. Und wie gesagt, da ist Humankapital, dieses Wissen vom Menschen, und auf der anderen Seite die Hardware so unfassbar wichtig. Und der dritte Schlüssel ist, sind die Daten.
Was mir jetzt auch noch in unserem Gespräch aufgekommen ist, du hast das ja auch vorher gerade erwähnt, das Thema einerseits die KI muss arbeiten, der Mensch bringt Input ein und aber auch dieses Zusammenwirken beider ist extrem wichtig bei euch. Was jetzt in diesen ganzen Diskussionen rund um KI ja immer wieder aufkommt, ist auch das Thema der Nachvollziehbarkeit. Kann ich das nachvollziehen, was die KI da mir vorschlägt oder was die KI überhaupt macht? Wie oder welche Rolle spielt dieses Thema bei euch in diesem Thema Qualitätsmanagement oder auch Engineering und wie geht ihr damit um?
Das ist eine super Frage. Und zwar habe ich mich damals bei meinem Abschluss vom Bachelor damit beschäftigt, warum KI eigentlich aktuell noch nicht in der Industrie eingesetzt wird und was es für Potenziale gibt. Es war damals noch Fokus auf die semantische KI, aber eben auch im Kontext von FMEA. Und es gab ein paar Studien dazu, warum KI noch nicht flächendeckend eingesetzt wird, obwohl es aktuell schon sehr gute Trends dahin gibt und die Lösungen auch immer besser werden. Und das Hauptproblem, warum Menschen KI noch nicht eingesetzt haben in der Industrie, ist, dass sie in die Ergebnisse noch nicht vertrauen konnten, weil es bisher eine Blackbox war. Blackbox deswegen, weil die meisten KI-Algorithmen und Modelle, die es bis dahin gab, hauptsächlich auf numerischer Datenverarbeitung aufgesetzt haben. Und dieses Thema Nachvollziehbarkeit von den Ergebnissen für Ingenieure so wichtig ist, weil man in diese Ergebnisse so ein tiefes Vertrauen haben muss. Und ein Mensch vertraut meistens immer eher in seine eigene Arbeit und hat deswegen das Gefühl, er kann es selbst besser umsetzen. Aber die KI, insbesondere im Bereich von Informationsverarbeitung, wird immer besser und aktuell gibt es auch schon sehr gute Modelle, wie zum Beispiel ChatGPT, die schon sehr gute Ergebnisse zurückliefern können. Allerdings ist es bei LLMs so, dass die auf stochastischen Verfahren aufsetzen und deswegen eher weniger gut nachvollziehbar sind. Bei dem Modell, was wir jetzt bauen, das ist, wie gesagt, eine multimodale KI, heißt verschiedene KI-Verfahren arbeiten zusammen und da setzen wir LLM zum einen zum Interpretieren ein, aber im Kern geht es darum, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Entitäten und Ursache-Wirkungsprinzipien herzustellen. Und die sind grafisch verarbeitet, sodass ein Mensch diese Grafiken auch einsehen kann oder die LLMs können diese Graphen interpretieren und auf Basis dessen dann einen Text erzeugen mit Quellverweis, also Referenzen darauf, wo kommt dieses Wissen her, wie aktuell ist das, wer ist der Autor davon, um dadurch diese Nachvollziehbarkeit zu erzeugen. Und dadurch steigt auch das Vertrauen in diese Ergebnisse. Und insbesondere in der Zusammenarbeit von künstlicher Intelligenz und Menschen ist das so wichtig, und das ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Message an deine Zuhörer. Die Menschen brauchen auf der einen Seite das Vertrauen, dass sie eben diese Zuverlässigkeit bekommen von der KI, dass KI-Algorithmen nicht immer eine schwarze Box sind und man die Ergebnisse auch mittlerweile gut nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass die KI einen konkreten Nutzen bringt und insgesamt, dass es dadurch dann auch zu einer Bereitschaft bei der Industrie kommt und bei den Leuten, die Technologie überhaupt einzusetzen. Aber dafür ist es so wichtig, dass der Mensch sich nicht an die Technologie anpasst, sondern dass die Technologie sich an den Menschen anpasst und dass die Technologie von den Entwicklern, wie wir das sind, eben an diese Verhaltensweisen vom Menschen angepasst werden.
Super interessant. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, ihr macht multimodale KIs, also unterschiedliche KIs, die ihr kombiniert, um den Ingenieuren Freiräume zu schaffen, mehr an dem zu arbeiten, worauf sie wirklich Bock haben. Und sag ich mal, diese lästigen, unter Anführungszeichen lästigen Tätigkeiten, die aber auch notwendig sind, wie Lastenheft und Pflichtenheft erstellen etc. pp. Zu automatisieren, zu unterstützen. Auch diese Risikoanalyse, die oftmals viel zu spät startet in dem Prozess, nach vorne zu ziehen und parallel zu befüttern und parallel aufzubauen. Und auch dieser Aspekt dieser Technologie, dass ihr, habe ich jetzt gerade super interessant gefunden, die Technologie an den Menschen anzupassen, ja, und nicht der Mensch muss sich an die Technologie anpassen. Finde ich spannenden, sehr, sehr, sehr spannenden Aspekt, den du da gerade gebracht hast. Last but not least, die letzte Frage, John. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings privater Natur, beruflicher Natur. Du kannst es dir aussuchen. Feel free. Ich weiß, ist meist die schwierigste Frage für alle.
Ja, da musste ich kurz überlegen. Aus meiner Sicht, was ich für mein Leben gelernt habe, also ist vielleicht auch nochmal wichtig, meine Historie so ein bisschen zu verstehen. Ich bin relativ spät geboren. Ich habe ein paar Geschwister, die sind deutlich älter als ich. Und meine Eltern waren entsprechend auch schon ein bisschen älter. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Vater verloren. Und das war mit so die schwierigste Zeit in meinem Leben. Es ist sehr viel drumherum passiert, was mich immer mehr runtergezogen hat und ich tief traurig war. Aber was mir im Leben immer geholfen hat, war dieser Blick in die Zukunft, optimistisch zu sein. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Nie den Mut zu verlieren, immer mutig zu sein, egal was kommt, immer mutig und proaktiv auf Challenges und Herausforderungen zuzugehen und auch Schwächen zu zeigen und die ganz klar nach außen zu kommunizieren. Weil ich glaube, wenn man seine Schwächen nach außen zeigt, ist man nicht angreifbar. Und das war sowas, habe ich lange mich mit beschäftigt dann in dem Zeitraum. Habe auch 2 Jahre dann mit einer Psychologin gesprochen, um einfach viele Themen mal aufzuarbeiten und zu reflektieren, was mir einfach geholfen hat, so einen psychologischen Werkzeugkoffer aufzubauen. Und ja, deswegen würde ich sagen, die drei wichtigsten Learnings, die ich mein Leben lang, glaube ich, nie vergessen werde, ist einfach immer mutig zu sein, Schwächen nach außen zu zeigen und sich dadurch auch nicht angreifbar zu machen und immer optimistisch zu bleiben, egal was kommt. Und ich glaube, das ist auch sind drei Kernthemen, die man als Startup-Gründer immer braucht. Und genau, auch mit diesem Thema Schwächen nach außen zeigen, meine ich eben ehrlich zu sein und ehrlich zur Außenwelt zu sein. Das ist ganz wichtig. Ja.
Okay, super. Danke für deine Learnings. Ich glaube, man kann das ganz gut nachvollziehen, wie diese Learnings auch mit deinem Antrieb zusammenpassen, auch immer wieder was Neues zu probieren und dass du schon mit 6 Jahren begonnen hast mit dem Unternehmertum, ja, finde ich echt super. Ja, John, herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für das, was ihr macht, wie auch dein Blick auf das Thema Qualitätsmanagement ist und Engineering und auch dein Blick auf das Thema künstliche Intelligenz und Mensch, diese Verbindung zwischen Technologie und Mensch. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Du hast gesagt, Ende des Jahres steht eine Finanzierungsrunde möglicherweise an, damit ihr dann noch einmal den Boost zünden könnt. Ich wünsche euch da auf jeden Fall mal schon jetzt viel Erfolg bei der Suche. Ich bin mir sicher, dass ich da wer finden wird, weil das System tatsächlich, da ist so viel Potenzial da und da, ich glaube, du sprichst jedem Ingenieur aus der Seele, wenn du sagst, ich schaffe die Freizeit für das, was du wirklich machen möchtest und nicht für den Papierkram, ja. Das ist einfach genau das Thema, wo man sehr viel Zeit verbrennt und wo viel Innovationsgedanken und Innovationen auch auf der Strecke bleiben, finde ich, teilweise. Genau. Herzlichen Dank. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Liebe Grüße Richtung Karlsruhe und bis bald.
Dankeschön, Johannes. Ja, dir auch alles Gute für die Zukunft.
Das war das Interview mit John Achim Holzhauer. Infos zu John und Semurai findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge ist dann wieder Jubiläum, denn Nummer 70 steht an und das zum 3-jährigen Bestehen von Business Unplugged. Bis dahin viel Spaß und liebe Grüße aus München.